ganz kurz mal. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es ist manchmal nicht leicht, sich zu entscheiden. Das haben uns die Teenies eben in dem Anspiel ja schön vor Augen gestellt. Jede Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich. Milka oder Galleria oder Alfa Romeo. Schwierige Sache. Manchmal tut man das Richtige in seinen eigenen Augen und kriegt hinterher trotzdem eins auf die Mütze. Das ist dann besonders ärgerlich. Und so eine ganz ähnliche Erfahrung, wir haben es schon gehört, macht Petrus eines Tages mit Jesus. Der fragt seine Jünger, was denken die Leute eigentlich über mich? Und dann zählen die auf, was man so redet im Land. Und dann fragt Jesus sie nach ihrer Meinung. Und Petrus, der platzt es raus, der spricht es aus: Du bist der Christus, du bist Gottes Sohn. Eine Sternstunde für Petrus, am liebsten wäre er gleich losgelaufen auf die Straßen und hätte es überall herum erzählt. Ich kann mir so lebhaft vorstellen, wie das in ihm getickt hat, wie er sich die Zukunft ausmalt. Immer mehr Menschen werden dazukommen und genau das erkennen: Er ist der Christus. Noch sind wir ja weniger, aber das wird sich ändern. Doch Jesus tut geheimnisvoll. Sie sollen mit niemandem darüber reden, sagt er. Naja, nichts überstürzen. Denkt Petrus vielleicht, Jesus wird schon wissen, was er tut. Aber dann tritt Jesus noch etwas dichter an sie heran, blickt in die Runde dieser Männer, die überwältigt sind von dieser Erkenntnis ihres Lebens und die gespannt sind zu erfahren, wie es weitergehen wird. Doch was sie jetzt hören, ist wie ein böser Traum. Wie aus einem falschen Film, wie aus einer anderen Welt. Ich lese nochmal die ersten Verse unseres Evangeliumstextes nach Luther. Und Jesus fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Und er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Gebeten. Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Segne dein Wort an uns heute Morgen. Amen. 3 Gedanken zu diesem, wie ich finde, herausfordernden Text. Ein erster: Kreuz und Karriere. Liebe Gemeinde, es ist so, wie Markus es hier schreibt: Jesus redet frei und offen. Er redet ohne Umschweife, nicht wie sonst in Gleichnissen, sondern klar und gerade heraus. Er will sie schocken. Er will sie aufwecken. Er will keine Missverständnisse aufkommen lassen. Nein, mein Weg ist ein anderer, sagt er ihnen damit. Mein Weg führt nicht zu einer glänzenden Karriere als der überfliegende Hohenpriester von Jerusalem oder als König von Israel, sondern mein Weg führt ans Kreuz. Und Petrus tut, was man eigentlich von einem guten Freund ja erwarten kann. Er will ihn davon abhalten. Er hat Angst um den, den er liebt. Nein, 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 Jesus, das kann unmöglich richtig sein, dieser Weg. Dann wäre ja alles umsonst. Niemals kann das Gottes Wille sein. Und was wird aus uns? So ähnlich wird er wohl auf Jesus eingeredet haben und dann erleben wir Jesus so schroff wie nie zuvor und eigentlich auch wie nie später. Weg, Satan! Du denkst menschlich und nicht nach dem, was Gott will. Warum? Warum betitelt er seinen Freund Petrus so: Du Satan, du Versucher? Wenn es ein anderer gesagt hätte, naja, Petrus hätte schon die passende Antwort parat gehabt, das könnt ihr glauben. Aber aus seinem Mund, wer denkt denn Jesus gar nicht, wie sehr das Jesus, wie der das Petrus treffen, ja verletzen wird? Na klar, Jesus weiß mehr, er blickt tiefer, er kennt Gottes Willen, er weiß, mein Weg führt zum Kreuz. Hätte er nicht Petrus sagen können: Ach, Petruslein, das ist so lieb von dir, aber es geht nun mal nicht anders. Irgendwann wirst du es verstehen. Wäre ja auch eine Variante gewesen. Aber nichts davon, stattdessen weg mit dir, du Satan, du Versucher. Warum? Und warum schreibt Markus diese Begebenheit in sein Evangelium, dass wir es heute, 2000 Jahre später, immer noch lesen können? Wollte er, dass für alle Zeit festgehalten wird, dass Jesus seinen besten Freund einen Satan genannt hat? Nein. Es geht in dieser Geschichte überhaupt gar nicht um Petrus. Petrus ist ja nur ein Name. Es könnte auch mein Name sein. Oder dein Name. Wenn du zu Jesus sagst, ich will nicht, dass du für mich stirbst. Und Jesus antwortet, du Satan, du Versucherin, du meinst es menschlich, ich meine es göttlich. Du meinst, du könntest nicht damit leben, dass ich für dich sterbe? Ich sage dir, du könntest nicht leben, wenn ich es nicht täte. Es geht um Jesus. Markus will uns etwas von Jesus erzählen. Er will uns vor die Augen stellen, wer er ist. Er ist ein Heiliger, aber nicht wie er im Buche steht, sondern ein Heiliger, wie er mitten im Leben steht. Du weißt, Jesus war nicht lebensmüde. Er ist nicht gleichmütig und wie ein Held und übermenschlich seinen Weg gegangen und auf leichten Sohlen den Berg Golgatha hinauf. Er ist ein Mensch und er hängt am Leben wie ein Mensch mit jeder Faser seines Lebens. Verstehen Sie, er sagt, weg Satan, weil es genau seine Versuchung ist, das, was Petrus zu ihm sagt, den Weg nicht zu gehen. Denn was hätte aus Jesus alles werden können? Meinen Sie nicht, Jesus hätte sich das auch gefragt? So ein paar Monate unterwegs und schon laufen Tausende ihm nach, als die Massen kommen und zuhören und ganz neu nach Gott fragen, als eine neue Gemeinschaft entsteht, ganz neu zwischen den Sündern und den Gerechten, zwischen den Armen und den Reichen, zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Nein, Jesus hat am Leben gehangen, da bin ich ganz sicher. Er kennt den Weg des Vaters, aber es ist ihm nicht leichter, Gottes Weg zu gehen, als es dir und mir ist. Jesus, wie ihn die Bibel, wie ihn Gottes Wort beschreibt, war ein Mann von Anfang 30, voller Kraft und Ideen, voller Lebensenergie und Elan. Er hat nicht das Leben verachtet, sondern hat es genossen. Er hat es geliebt, Menschen, auch viele Menschen um sich zu haben. Er hat mit ihnen in Kana Hochzeit gefeiert, hat mit seinen Gleichnissen die Obrigkeit gefoppt, hat Freude verbreitet und mit Kindern gespielt. Er hat den Menschen nicht gesagt, dieses Leben hier auf der Erde ist nur schlecht und der Himmel ist das Eigentliche. Jesus ist kein Jenseitsvertröster. Jesus liebt das Leben und wer das nicht versteht, der macht sein Kreuz, sein Opfer klein. Und er versteht nichts von seiner Liebe. Denn als er Gottes Weg erkennt, geht er diesen Weg. Das ist es, was ihn außergewöhnlich macht. Er geht ihn aus Liebe, weil er, wie der Hebräerbrief sagt, in allem uns gleich sein wollte. In allem, selbst in Schmerzen und Tod. Er geht ihn, weil sein Tod Vergebung meiner und deiner Schuld bedeutet. Er geht ihn, weil durch sein Sterben und Auferstehung eine Hoffnung in dieser Welt sich festsetzt, die nie mehr verschwinden wird, dass sein Tod den Tod entmachtet und den Weg öffnet zur Ewigkeit. Er geht den Weg, weil er gefangen ist durch Gottes Wort und in diesem Gefangensein in Gottes Wort und Willen wird er frei, den Weg als den richtigen, dem leichten Weg vorzuziehen. Und darum zweitens gefangen und frei. Liebe Gemeinde, dann blickt Jesus in die geschockten Gesichter seiner Jünger und ruft noch die anderen Umstehenden mit dazu, die ihm bis hierher gefolgt sind. Und dann kommt ein sehr grundsätzliches und sehr ernstes Wort. Aber weil es so ernst ist und so groß, ist die Versuchung auch so groß, es schnell wieder wegzutun. Zunächst sagt Jesus, es ist eine Willensentscheidung. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, er zwingt niemanden an seine Hand, dich auch nicht. Er lädt dich ein und fordert dich auf. Jesus hat nichts übrig für Gottesstaatsideologien und Zwangssysteme, seien sie nun islamistisch, marxistisch oder christlich. Nachfolge ist eine Willensentscheidung, die dich als ganzen Menschen braucht und will. Und auch das muss ganz klar gesagt werden, nachfolgen heißt bei Jesus bleiben. Nicht nachfolgen heißt ihn verlassen. Er will, dass du dich entscheidest. Vers 34. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Ihr Lieben, wir hören das und denken an Märtyrer, ja, so an Dietrich Bonhoeffer und an alle Luther, wie er vor dem Reichstag in Worms steht, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und an Martin Luther King vielleicht oder an die Christen im Nahen Osten heute oder in Nordkorea. An solch außergewöhnliche Situationen und Menschen denken wir. Doch Jesus sagt ja dieses Wort an diesem ganz normalen Tag zu den Fischern und Handwerkern, zu den Schülern und Hausfrauen, die an diesem Tag zu ihm gekommen sind und da bei ihm stehen. Was bedeutet das für dich in deinem Alltag, in deinem ganz stinknormalen Leben, in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde, dein Kreuz? Was kann das sein? Es ist, glaube ich, einfach gesagt, das, was Gott dir vor die Füße legt. Deine nervigen Schwiegereltern annehmen. Deinem brusseligen oder gestressten Partner wieder vergeben. Deinen pingeligen, super pingeligen Chef aushalten. Deiner nervigen Schwester mit Liebe begegnen. Deine pubertierenden Gören ernst nehmen und deine spießigen Eltern achten. Deiner langweiligen Lehrerin zuhören, deine unvollkommene Gemeinde engagiert mitgestalten, deinen belastenden Berufsalltag bestehen, dein Älterwerden gestalten, im Streit mit den Nachbarn nachgeben, deine Versuchung mit der Versicherung oder mit dem Kollegen widerstehen und so vieles andere, verstehst du? Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet schlicht, sein Leben zu leben, und zwar als Christ zu leben, als Nachfolger in eben dieser Weise, sich und sein Leben an seinem Wort auszurichten, gefangen zu sein in seinem Wort und so befreit zur Liebe und zur Nachfolge. Sich selbst verleugnen heißt nicht im Sauertopf sitzen und dauernd so tun zu müssen, als hätte man keinen Spaß am Leben. Sein Leben verlieren um meinetwillen, das klingt so dramatisch. Seien wir doch lieber dankbar dafür, dass wir in einem Land leben, in dem wir unseren Glauben frei und öffentlich leben können und nicht wie die Christen in mehr als 30 Ländern dieser Welt um ihr Leben bangen müssen, wenn sie es wagen, in der Öffentlichkeit sich zu ihm zu stellen. Das bedeutet doch aber nicht, dass das Wort für uns keine Bedeutung hätte. Sein Leben verlieren um Jesu Willen heißt ein Stück Selbstbestimmung aufgeben, heißt ihn auf den Thron setzen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wisst ihr, Leben in der Nachfolge bedeutet auch, sich die Einsicht zu eigen zu machen, dass der leichtere Weg nur selten der richtige ist. Dass es aber der Weg der Nachfolge ist, der zum Leben führt. Und darum drittens und letztens: auf dem Weg der Nachfolge ist Leben. Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich an den ersten Vers, ja? Die Jünger hatten ihn ganz, ganz schnell wieder vergessen, jedenfalls den zweiten Teil. Da redet nämlich Jesus von der Auferstehung. Das ist die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und es ist doch zugleich so viel mehr, dass nämlich auf dem Weg der Nachfolge das Leben ist. So ruft uns Jesus heute auf, dich heute Morgen als Christen nicht stumm zu sein in unserer Gesellschaft, sondern wirklich laut und sichtbar seinen Nachfolger zu sein, mit dem, was wir reden und mit dem, was wir tun. Vers 38. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Und deshalb lebe und glaube, was andere nur verlachen, dass Gott jeden Menschen, ob behindert oder nicht, ob Deutscher oder Ausländer, ob Iraki oder Ami, ob geboren oder ungeboren, ob Alkoholiker oder Therapeut, ob voller Lebensfreude oder depressiv, dass Gott jeden mit der gleichen Liebe gewinnen will, mit der Liebe, die bis ans Kreuz geht. Und lebe und hoffe, was andere nur verspotten, dass Versöhnung möglich ist zwischen Menschen, ja und sogar zwischen Völkern. Dass Leben mehr ist, viel mehr als Sattsein. Dass die Ewigkeit kein Ammenmärchen ist, sondern so real wie du und ich. Lebe und sei wach, wo andere längst gähnen, wenn Menschen geklont werden sollen, um dem Fortschritt zu dienen. Wenn es Bürgerinitiativen gegen Kinderspielplätze gibt und sie auch noch Erfolg haben. Wenn Krieg logisch wird in unserer Argumentation, wenn die Todesspritze in Hollands Krankenhäusern als Tat der Barmherzigkeit verkauft wird und so viel Druck erzeugt und in Deutschland jedes Jahr legal 100.000 Babys abgetrieben werden und man überall das Fehlen von Kindern bedauert. Lebe und tu, was andere verachten. Habe Mut, zu Menschen zu stehen, zu denen niemand bereit ist, sich zu stellen und für Menschen einzustehen, die von anderen nur mit Achselzucken und Selbstschuldvorwürfen belegt werden. Aber das alles nicht aus dir selbst. Geh nur nicht aus dieser Kirche mit einem Riesenbatzen Druck, was du alles machen sollst. Nie aus deiner eigenen Kraft, sondern weil Christus in dir leben will. Tu es aus seiner Liebe, weil er den Mut hatte, sich zu dir zu stellen und für dich den Weg bis ans Ende zu gehen. Weil er sich nicht hat davon abbringen lassen, dich zu lieben, dir zu vergeben, dir den Himmel zu erkaufen und weil er sogar dich und sogar mich für würdig hält, seine Nachfolger zu sein. Folge ihm. Ich lade dich ein, heute Morgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.